Also ich denke nicht, dass die deutsche, um in Deutschland zu bleiben, Verteidigungsindustrie jetzt das Potenzial hat, Schwierigkeiten, die wir im Moment haben, in der Automobilindustrie, im Maschinenbau alle aufzufangen. Also das kann die Rüstungsindustrie alles nicht kompensieren und auch nicht sinnvoll kompensieren, aber sie kann ein ganzes Stück helfen, da jetzt Kapazitäten und vor allem auch Mitarbeiter und Jobs aufzunehmen. Und sie kann die auch gebrauchen.
Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
In dieser Folge sprechen wir über wahrscheinlich eines der spannendsten Themen, einer der spannendsten Branchen überhaupt in dieser Zeit, nämlich Rüstung. Welche Rolle spielt der Mittelstand dabei, Deutschland sicherer zu machen? Welche Start-ups wachsen gerade heran und prägen vielleicht eine mittelständische Branche der Zukunft? Und natürlich, was braucht Deutschland noch? Wofür geht das Geld raus? Kann man aus der Automobilbranche viele Unternehmen sozusagen rüber in die Rüstung ziehen? Also das sind Themen, die wir unter anderem jetzt besprechen mit Susanne Wiegand. Sie war CEO von RENK, also tief verwurzelt sozusagen mit dem Mittelstand und seiner Denke, aber ist jetzt eben auch selbst unterwegs und fördert die Themen auf etwas breiterer Hinsicht. Frau Wiegand, ich grüße Sie. Hallo.
Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
Ich glaube, die Frage, die Sie schon ziemlich oft beantworten mussten, stelle ich jetzt gleich mal zum Anfang. Ihr Weggang bei RENK hat etwas überrascht, zum 31.01. dieses Jahres ja, glaube ich. Was steckte dahinter?
Ich habe ja mir bei RENK zum Ziel gesetzt, die Firma sicher durch die Private-Equity-Phase zu bringen, zu transformieren von dem, ich sage jetzt mal, Teil eines Großkonzerns, wo es nicht Kerngeschäft war und deshalb auch gar nicht gewachsen ist, lange dann das volle Potenzial auszuschöpfen. Und ich denke, das ist auch gut gelungen. Die Firma ist deutlich gewachsen in den fast 4 Jahren, die ich bei RENK war. Wir haben sie verdoppelt, wir haben den Umsatz verdoppelt, die Mitarbeiter signifikant erhöht, die Anzahl, den Profit mehr als verdoppeln können. Und da war es mir natürlich auch wichtig, die Zeit nach Private Equity zu regeln. Ich war immer der Überzeugung, dass das Unternehmen an den Kapitalmarkt gehört, in einer breiten Basis an Investoren und Eigentümern, um die Unabhängigkeit auch weiter zu gewährleisten. Und deshalb habe ich das Privileg gehabt, den IPO machen zu dürfen und das ja dann auch ein Jahr nach IPO noch begleitet. Und dann war für mich einfach ein Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, meine Mission bei RENK ist erfüllt. Das operative Geschäft hatte ich schon ein Jahr vorher an den Kollegen abgegeben, der ja dann auch mein Nachfolger geworden ist und vom Aufsichtsrat als CEO benannt worden ist. Und insofern hat sich das eigentlich intern, würde ich mal sagen, mit den Übergaben schon über Monate nicht nur angedeutet, sondern vollzogen. Aber für die außenstehende Welt mag das jetzt vielleicht überraschend gewesen sein. Für mich ist da eine logische Phase zu Ende gegangen. Und ich habe dann auch beschlossen, weil es eigentlich gar nicht zu toppen war, die Zeit bei RENK und auch die Börsengangerfahrung, dass ich dann nicht jetzt irgendwie nach dem nächsten CEO-Job streben will, sondern dann auch mein weiteres berufliches Wirken etwas umstrukturiere und etwas aus der operativen CEO-Mühle auch austrete.
Das ist dann die logische nächste Frage. Was machen Sie im Moment alles? Quantum Systems vielleicht mal als erstes genannt?
Ich werde 2, 3, 4 Aufsichtsratsmandate haben, habe ich schon, habe ich, ich kann noch nicht über alle jetzt reden. Und insofern werde ich mich dort ein bisschen betätigen, von DAX-gelisteten Unternehmen bis kleinere. Also einmal die Palette. Ich werde natürlich dem Thema Sicherheit und Verteidigung verbunden bleiben. Ich habe das eine oder andere jetzt, so wie bei Ihnen auch, an Anfragen von Medien und Presse bin ich nachgekommen. Ich denke, da habe ich einen gewissen Sättigungsgrad jetzt erreicht, aber bin natürlich auch weiter, stehe ich zur Verfügung, wenn ich bei dem einen oder anderen noch beitragen kann. Und ja, dann habe ich ja selber angefangen, in Startups zu investieren und stehe natürlich auch mit meiner über 20-jährigen Erfahrung in der Rüstungsindustrie und Erfahrung überhaupt in von kleinen bis großen Unternehmen und Strukturen und Kapitalmarkterfahrung natürlich zur Verfügung, wenn die eine Frage haben, aber ich nerv da keinen und das sind natürlich auch alles gar keine Vollzeitjobs. Also es ist ein Portfolio an, wie ich finde, sinnstiftenden, spaßmachenden, tollen Aktivitäten, was ich mir jetzt so angefangen habe zusammenzustellen.
Dass wir in Medien Sie fragen, finde ich natürlich logisch, weil Sie gerade auch eine gewisse Unabhängigkeit haben. Weil das hier, das ist ja ein Vorteil. Also jeder, gerade beim Thema Rüstung, muss man ja immer auch gucken, welche Interessen hat der oder diejenige. Sie darf man jetzt wirklich als unabhängige Ratgeberin oder Erklärerin auch natürlich ansprechen. Das hat einen Vorteil, oder? Fühlen Sie sich unabhängig?
Doch, ich bin in der Tat, glaube ich, sehr unabhängig, obwohl natürlich meine Affinität zur Industrie geblieben ist. Die legt man ja auch nicht ab nach so vielen Jahren. Und man könnte jetzt, wenn ich bei dem einen oder anderen Unternehmen Aktien habe oder investiert bin, als Investor sagen, sie ist doch nicht unabhängig und spricht in Industrieinteressen. Aber das ist einfach mein Hintergrund, in dem ich, ich denke mal, am meisten beizutragen habe. Wie funktioniert Industrie? Und wie sieht Industrie aus? Und wie müssen wir jetzt eben auch alle gemeinsam schauen, dass die Industrie skalieren kann und den Bedarf, den wir haben, der unser aller Sicherheit betrifft, eben auch bedienen und gerecht werden? Und ich glaube, darum geht es jetzt im Moment. Insofern ist das ja auch nicht unschädlich, mit Menschen zu sprechen, die ein Stück Einblick in die Verteidigungsindustrie haben.
Und da ist wahnsinnig viel los. Wir kriegen von der NATO wichtige Nachrichten im Juni. Herr Pistorius hat einen Plan offenbar fertig. Bevor ich zu der Industrie noch mal im Detail komme, mal ganz allgemein, wie wehrhaft ist Deutschland jetzt im zweiten Quartal 2025 aus Ihrer Sicht? Wie kann man die Situation beschreiben, auch vielleicht im Vergleich zu einige Quartale zuvor?
Ich glaube, es ist wichtig, dass man erstmal sieht, Deutschland ist ja nicht alleine. Und auch wenn man jetzt viel diskutiert darüber, wie weit können wir uns auf amerikanischen Schutz verlassen, die NATO besteht aus mehr als Amerika und Deutschland. Und es gibt die europäische Säule der NATO. Das heißt, die Frage, dass Deutschland jetzt irgendwas alleine können muss oder machen muss, die stellt sich eigentlich gar nicht. Aber natürlich ist Deutschland als zweitgrößtes Geberland in der NATO, als größte Volkswirtschaft in Europa in besonderer Weise auch wichtig. Und ohne die großen Player in der NATO geht es eben auch nicht. Und insofern ist die Frage natürlich auch ein Stück berechtigt. Ich bin jetzt kein intimer Kenner, da müssen Sie wahrscheinlich Kollegen von der Bundeswehr fragen, die es besser beantworten können. Aber ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn wir wissen und feststellen, dass die Bundeswehr auch nicht stärker aufgestellt ist heute als vor 3 oder 4 Jahren, was im Wesentlichen daran liegt, dass wir richtigerweise der Ukraine ja viel abgegeben haben aus Beständen. Meiner Meinung nach haben wir alle nicht genug getan, aber jedenfalls haben wir abgegeben und haben ja nicht geschafft, dass in kurzer Zeit auch wieder aufzufüllen. Das hat ja erstmal weitere Löcher gerissen bei der Bundeswehr, die nicht gut sind. In Summe denke ich mal, brauchen wir viel mehr Heer. Das letztens irgendwo gesagt, wir brauchen mehr Heer. Na, hieß es, das haben wir noch nie gehört. Also ich bin der Meinung, das ist eine Kernrolle, die Deutschland einnimmt. Insofern, das Heer muss meines Erachtens in besonderem Fokus stehen. Wir wissen alle, dass wir zu wenig Munition haben. Wir wissen, dass wir in Drohnen nachlegen müssen. Und dass wir in der Luftverteidigung nachlegen müssen. Wir wissen, dass wir weder in Deutschland noch in Europa Souveränität haben im Bereich Space. Also es gibt viele, viele Ecken, wo wir Lücken haben. Und das war jetzt nur beispielhafte Aufzählung, keine Vollaufzählung. Die ist sicherlich zu ergänzen, die Liste. Aber um mal so ein paar große Punkte zu nennen, dann denke ich Munition, Luftverteidigung in allen Dimensionen und Layern integriert, Führungsfähigkeit, Drohnen, aber auch klassisch Heavy Metal braucht es jetzt, um auch in den Augen eines Aggressors Russland wieder abschreckend zu wirken. Und ich glaube, im Moment funktioniert Abschreckung einfach nicht. Und das ist unsere größte Gefahr.
Da steckte ganz viel drin. Da steckte ganz viel drin. Ich frage mal nach bei dem Punkt, den ich in Medien jetzt öfter auch lese. So ein bisschen dieser, man kann jeden Euro nur einmal ausgeben, Pol. Also einige Sachen, die Sie genannt haben, kosten erstmal kein Geld, sondern eine gute Organisation. Andere kosten Geld. Muss man sich da entscheiden? Also mehr Drohnen oder mehr Heavy Metal, wie Sie es genannt haben, Panzer und Co. Oder ist genug Geld da, um beides zu tun?
Also rein theoretisch haben wir ja mit der aktuellen Beschlusslage unendlich viel Geld, weil ja, wenn ich es richtig verstanden habe, die Entscheidung ist, dass der reguläre Verteidigungshaushalt 1% ist und alles, was wir darüber ausgeben, ist ja nicht mit einem Deckel belegt worden oder einem Cap oder einem Limit. Also insofern, wir sind uns alle einig, dass 1% nicht reicht. Also so gesehen haben wir ja eigentlich theoretisch unendlich viel Geld. Ihre Frage geht ja mehr in den Inhalt und inhaltlich ist es so, dass wir natürlich beides brauchen. Also Drohnen alleine können es nicht erledigen und eine gute Software oder KI auf irgendeinem Laptop ist auch nicht schrecklich abschreckend, aber wir brauchen auch nicht dumme Hardware, dumme Plattformen. Die müssen mit Software, mit Sensorik und mit Intelligenz ausgestattet werden und das Ganze muss man sich meines Erachtens nochmal auf der Zeitschiene angucken. Und da bin ich Verfechter von zwei Zeitlinien. Es gibt eine sehr, sehr kurzfristige und das ist das, was ich eben ansprach, dass durch allein die Unsicherheit, die wir haben, mit Blick auf die amerikanische Position, wahrscheinlich sowas wie ein Window of Opportunity aufgegangen ist, für Russland zu sagen, ich könnte ja mal die NATO an irgendeiner Ecke testen. Und das ist ein sehr kurzfristiges Zeitfenster, das wahrscheinlich von jetzt die nächsten 12 bis 18 Monate relevant ist. Und das heißt, in dem Zeitfenster müssen wir das tun, was der Abschreckung dient, was unseren konventionellen Fähigkeiten, die dann gefordert sind, dient. Und wir müssen aber parallel natürlich auch mittel- und langfristig schauen, dass wir die Fähigkeitslücken von morgen und übermorgen schließen, dass wir in neue Technologien kommen, insbesondere in mehr autonomes, unbemanntes, auch mit künstlicher Intelligenz ausgestatteten Dingen. Aber die kriegen wir nicht alle über Nacht und die haben wir auch nicht alle morgen. Und ohne Heavy Metal geht es eben auch nicht. Also wenn Sie Territorium zurückgewinnen wollen oder verteidigen wollen, dann müssen Sie die Füße auf den Boden bringen. Und da tut sich dann die Drohne, auch wenn es ein ganzer Wall oder Schwarm ist, eben schwer. Das kann sie nicht und tut sie nicht. Und insofern ist es immer eine Kombination und die Dinge widersprechen sich nicht, sondern die ergänzen sich im Einsatz. Und so muss man es sehen, denke ich.
Und KI spielt ja auch eine große Rolle. Auch dort gibt es junge deutsche Firmen, die voranschreiten. Was mich auch zu der Frage führt, wie würden Sie die Industrie beschreiben in Deutschland? Wie groß sind die Firmen? Welche Formate spielen welche Rolle sozusagen? Wie ist Deutschland da aufgestellt?
In Summe haben wir in Europa eine sehr fragmentierte Rüstungsindustrie und die spiegelt sich natürlich auch in Deutschland wieder. In Deutschland würde ich mal sagen, im Speziellen haben wir viel zu wenig Kapitalmarktaffinität. Also wir haben drei gelistete Unternehmen mit Rheinmetall, Hensoldt und RENK. Das war's. Das, was 30 Jahre ein Segen war, nämlich eine familiengeführte oder in Eigentümern, Familieneigentümerstrukturen befindliche mittelständische Rüstungsindustrien, die am Leben gehalten worden sind mit viel unternehmerischer Verantwortung und Weitsicht von deutschen Familien in Zeiten der Friedensdividende, haben natürlich jetzt den Nachteil, dass sie teilweise eine sehr komplizierte Governance haben. Das ist bei gelisteten Unternehmen eben viel einfacher. Da kann man ein Handy gucken, wie gerade die Marktkapitalisierung ist. Mit der Aktie hat man auch eine Währung, wenn man jetzt über M&A nachdenkt oder über strategische Allianzen. Das ist häufig in Familienbesitz befindlichen Strukturen viel, viel schwieriger im Vergleich zu anderen Europäern. Haben wir deutlich weniger staatlichen Einfluss in unserer Rüstungsindustrie. Das wird immer so schön mit dem Level Playing Field beschrieben, dass man natürlich auch sehr unterschiedliche Akteure hat, die sehr unterschiedlich agieren, von Finanzierung, Aval, Vertrieb bis hin zu unternehmerischen Entscheidungen. Es ist ein Unterschied, ob ich im Staatsbesitz bin oder im Teilstaatsbesitz bin oder eben doch rein privatwirtschaftlich organisiert sind. Und insofern gibt es eine Menge Unterschiede, aber in Summe ist die Industrie sehr, sehr mittelständisch geprägt, aber mit einer hervorragenden Ausstattung an industriellen Assets und Basis, an dem, ich sage jetzt mal, menschlichen Kapital und Skills und der guten Leute und Ingenieure. Das ist eben auch typisch deutsch mit unserer Ausbildung, die wir haben. Wenn wir was machen, machen wir was ordentlich. Und insofern sehr, 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 sehr gute Firmen mit viel technologischem Potenzial bis hin zu den Startups, die Sie ja schon erwähnt haben, wo viel Innovation auch stattfindet, viel Agilität stattfindet und die jetzt auch zuletzt, weil ich sage immer, Defense und Rüstung salonfähig geworden ist, auch keine Probleme mehr hatten, ihre Finanzierungsrunden durchzubringen. Und insofern haben wir eigentlich eine tolle industrielle Basis, die nur leider klein ist und fragmentiert ist, vor allem im Vergleich zu den großen Märkten, wie sie eben zum Beispiel in den USA zu finden sind.
Wie kann man die Fragmentierung eventuell lindern, wenn nicht lösen? Sind das dann Zusammenschlüsse? Ja, weil welche anderen Optionen gibt es da noch?
Ja, ich würde gern unterscheiden zwischen der alten, etablierten europäischen Verteidigungsindustrie und ich sag jetzt mal den neuen Player, neuen Industrien, wo wir eigentlich nicht in schon 100 Jahre alte Strukturen vorfinden. Also wenn man mal in die neuen guckt, dann sage ich nur, und das ist eben der Bereich KI, das ist auch der Bereich Drohnen. Da sollten wir es schlau machen und jetzt gleich europäische Ansätze finden und die auch motivieren. Wie motiviert man die? Natürlich durch gemeinsame europäische Programme. Die Industrie geht immer dahin, wo es Geld ist. Das ist so platt. Insofern, wenn man das so aufsetzt, wo man gemeinsame Spezifikationen hat, einen gemeinsamen Bedarf hat, also kann man viel jetzt auch von den Rahmenbedingungen her beeinflussen, dass sich europäische Strukturen entwickeln und nicht rein nationale, die dann wieder geschützt werden und ich sage mal, die 27 kleinen Vorgärten mit ihren Gartenzwergen verteidigt werden. Das sollten wir für die noch nicht etablierten Strukturen gar nicht entstehen lassen, sondern gleich europäisch denken und Kräfte und Kapazitäten bündeln. Da, wo sie altgewachsen ist, kann man sie überhaupt nicht von heute auf morgen und auch gar nicht mittelfristig jetzt erheblich stark verändern. Also es gibt ein Souveränitäts Bestreben in einzelnen Ländern. Es gibt Jobs, es gibt industrielle Logiken, warum man auch an seinen nationalen Firmen festhält. Das ist nachvollziehbar. Das kann man überkommen, indem man sich auf gemeinsame Spezifikationen bei den Streitkräften, gemeinsames Material verständigt. Da haben wir noch viel zu viele Einzel- und Sonderlösungen. Man kann das begünstigen, das Zusammenarbeiten auch mit einer harmonisierten Exportkontrolle in Europa. Und man kann dann schlussendlich über Projekte und über Kooperationen und gemeinsame Beschaffungsprogramme die Industrie zusammenbringen, stärken, bündeln und auch hier gucken, dass man gerade über gemeinsames Gerät eben diese berühmten Economies of Scale kommt. Also größere Stückzahlen beschafft und von dem Wahnsinn der Vielzahl der einzelnen Waffensysteme, die wir in Europa so vorfinden, mal ein Stück runterkommen. Weil sonst wird Skalierung auch nicht bezahlbar sein, auch nicht in gebotener Zeit stattfinden können. Also wir müssen da zusammenrücken, aber das wird nicht alles mit erzwungenem M&A gehen. Man kann nicht Eigentümer enteignen und irgendwas mit den Firmen machen, was keinen Sinn macht. Man muss das über Programme, über gemeinsamen Bedarf bündeln und motivieren und dann geht die Industrie auch diesen Weg.
Und vielleicht auch weniger im Ausland bestellen. Das haben Sie ja auch in Interviews schon immer mal wieder moniert. Der F-35 wird gerade oft genannt. Kommt man von einigen alten Sachen jetzt überhaupt noch runter, die mal bestellt sind, so wie die Verträge aussehen? Wahrscheinlich schwierig, oder? Und wie kann man jetzt in Zukunft echt so eine Europe-First-Strategie eventuell fahren?
Ich denke, es gibt Dinge, wo es wirklich geboten ist, dass wir jetzt schauen, bei dem, was jetzt zu beschaffen ist, dass wir es europäisch beschaffen und wir auch in Europa dazu die Technologien und die Möglichkeiten haben. Das wird aber nicht alles sein, was wir brauchen. Deshalb denke ich, es wird auch weiterhin Dinge geben, die Europa auch in den USA beschafft oder beschaffen wird. Sicherlich nicht mehr mit dem, sag ich mal, Wachstum und der anteiligen Menge, wie wir das bisher gemacht haben. Bisher sind ja so 50% der europäischen Beschaffung direkt nach USA gegangen. Das ist eine hohe Quote. Ich glaube, wenn jetzt unsere Verteidigungsbudgets in Europa anwachsen, wird es die Beschaffung in den USA nicht in gleichem Maße anwachsen, sondern sicherlich etwas reduzierter. Aber es gibt bestimmte Technologien, die wir so in Europa nicht haben oder auch nicht in der gebotenen Zeit zur Verfügung haben und alles, was laufende Verträge sind. Wie Sie gesagt haben, da muss man dann im Einzelfall schauen, macht das Sinn und ist überhaupt möglich, da was zu ändern? Da bin ich immer eher zurückhaltender, jetzt in laufende Prozesse irgendwie organisiert reinzuschlagen und die einfach kaputt zu machen, sondern muss man dann sehr genau schauen, hat man denn auch bessere Alternativen und wird eine Veränderung dann eben auch zu einer Beschleunigung führen, zu einem besseren Equipment führen oder was auch immer das Ziel dann ist, wenn man irgendwo aussteigt, was man noch gestern als richtigen Schritt empfunden hat. Das ist nicht so einfach.
Wenn jetzt Kapazitäten aufgebaut werden sollen, können es auch sein, dass Branchen, die auch von den Fachkräften her betrachtet, Werkkapazitäten leiden, wie die Autobranche. Darüber liest man ja im Moment auch einiges, sozusagen, ja, auf Rüstung umrüsten könnten, in Anführungszeichen. Oder sehen Sie das so ein bisschen als medialen Hype, wo es doch in überschaubarem Umfang bleiben wird?
Also ich denke nicht, dass die deutsche, um in Deutschland zu bleiben, Verteidigungsindustrie jetzt das Potenzial hat, die Schwierigkeiten, die wir im Moment haben in der Automobilindustrie, im Maschinenbau, alle aufzufangen. Also das kann die Rüstungsindustrie alles nicht kompensieren und auch nicht sinnvoll kompensieren, aber sie kann ein ganzes Stück helfen, da jetzt Kapazitäten und vor allem auch Mitarbeiter und Jobs aufzunehmen. Und sie kann die auch gebrauchen. Und gerade in der Automobilindustrie, um an dem Beispiel zu bleiben, finden wir vor allem Menschen vor, die in Perfektion wissen, wie eine industrielle Serie zu organisieren ist. Etwas, was die Rüstungsindustrie nicht weiß und kann und 30 Jahre auch nicht brauchte. Aber sie müssen das eben dann auch dort in der Rüstungsindustrie einbringen, wo eben auch in der Rüstungsindustrie Serie stattfindet in Zukunft. Und wenn Sie jetzt in Bereiche gehen wie im Schiffbau oder so, das wird Projektgeschäft bleiben. Aber wenn Sie in die Motoren, die Getriebefertigung, in Teilefertigung gehen, dann gibt es da durchaus viele Analogien und Parallelen und gute Einsatzmöglichkeiten. Wenn Sie in Fahrzeuge gehen, im militärischen Bereich, die sehr nah sind an zivilen Fahrzeugen, sowas gibt es vielleicht gerade auch im Bereich der LKWs, wo der militärische LKW vielleicht 20% anders ist, aber 80% doch Commonality ist, kann man sehr schnell und sehr sinnvoll sich helfen. Und dann gibt es Bereiche, wo es einfach sehr lange dauert, teuer wird oder gar nicht geht. Das sind, ich wäre jetzt zum Beispiel, dass Sie jetzt sagen, naja, wo ich gestern noch eine Limousine montiert habe in einer hochautomatisierten Montagestraße, mache ich morgen Leopard 2. Sowas funktioniert eben dann doch nicht so einfach. Ich sage immer, wenn da ein Fahrzeug mit 70 Tonnen hergestellt werden soll, dann passt wahrscheinlich schon der Kran unter der Hallendecke nicht, um einfach auch verständlich zu machen, dass sowas mal nicht eben so geht. Aber im Bereich, wie gesagt, der Teilefertigung, im Bereich von Komponenten mit dem Skill und der Erfahrung der Serienfertigung, die wir in Bereichen bestimmter Rüstungsindustrie sehr gut gebrauchen können, kann man da schon viel Sinnvolles mit anstellen.
Sie haben das Governance-Thema eben schon kurz angesprochen. Tatsächlich schauen ja viele Familienunternehmen gerade so in ihre Familiencharta, die das Unternehmen auch die Werte prägen. Und da stehen über Rüstung manchmal Sachen drin, die jetzt irgendwie sich anders anfühlen, als sie es viele Jahrzehnte getan haben. Wie nehmen Sie diese ethische Dimension wahr?
Ich glaube, es hat sich einiges getan in der deutschen Gesellschaft und in den Köpfen. Deshalb sage ich immer, es gibt auch eine Zeitenwende im Kopf. Es gibt eine technologische, es gibt die im Geld, aber es gibt vor allem die auch in der Gesellschaft. Das Thema ist nicht nur salonfähig geworden, sondern mittlerweile denken auch genügend Menschen darüber nach, wie kann ich meinen Beitrag leisten. Sie definieren das, wenn man sagt, ich will was machen mit Purpose. Dann ist das plötzlich Purpose. Gestern war das vielleicht was nachhaltig für die Umwelt war. Heute ist das Stückchen Sicherheit und Verteidigung so wahrgenommen. Das finde ich wichtig. Und ich finde es auch ein gutes Zeichen, dass auch die Familienunternehmer in Deutschland, egal ob sie in Rüstung schon aktiv waren oder nicht, aber auch gerade die, die es nicht waren, die es sogar ausgeschlossen haben. Und das sind ja auch die, die Sie jetzt ansprechen, sich jetzt öffnen und sagen, okay, wir wollen das vielleicht nicht nur machen, weil gibt es jetzt Geld zu verdienen, sondern weil wir eben erkennen, dass es gebraucht wird und wir wollen unseren Beitrag leisten.
Ich habe das selber in meiner Zeit bei der Bundeswehr erfahren. Ende der 90er, da ging es zum ersten Mal in Einsatz in den Kosovo. Da war schon das Image der Soldaten, wenn man in eine Kneipe ging, sagen wir es mal vorsichtig, ein anderes, als wenn ein US-Navy-Soldat in Amerika in eine Kneipe ging. Hat sich das aus Ihrer Sicht bis heute dramatisch geändert?
Dramatisch nicht. Nein, in Amerika ist das ja nun nach wie vor so, dass man in der Priorität behandelt wird, egal ob das beim Boarden im Flugzeug oder beim Anstellen woanders ist, dass die alte Dame dem Soldat in Uniform an der Ampel am Fußgängerüberweg "Thank you for your service" sagt. Das habe ich jetzt in Deutschland leider nicht erlebt. Ich glaube, das braucht auch noch eine Zeit, bis wir da hinkommen, wenn wir da überhaupt hinkommen. Aber es wäre schon mal ein Fortschritt, wenn Menschen in Uniform, egal ob es jetzt Bundeswehrsoldaten sind oder auch die Polizei, sind, nicht schief angeguckt werden oder gar angemacht werden, sondern dass wir hier in unserer Gesellschaft verstehen, dass das wichtige Aufgaben sind und dass wir dankbar sein können, dass diese Menschen das tun, und nicht noch abfällig herabgucken. Und ich glaube, wir haben ein ganzes Stück noch zu gehen in der deutschen Gesellschaft.
Am Ende ist das ja auch nötig, um Heavy Metal nützt nichts ohne Menschen dahinter, ne? Also wir haben einfach ein Recruiting-Thema auch.
Haben wir total, deshalb gibt es für mich den mittelfristigen Weg natürlich, der über Technologie, über mehr automatisiert, autonom, unmanned, wir können jetzt diese ganzen Begriffe hier aneinander rein, ein Stück Personalproblem lösen muss. Es muss ein Stück über Technik gelöst werden, aber natürlich kann es nicht in Gänze gelöst werden. Das heißt, wir müssen uns auch Gedanken machen, wie wir den Beruf des Soldatseins vielleicht ein Stück attraktiver machen können. Denn selbst wenn man jetzt über welche Form auch immer einer Wehrpflicht oder Wiedereinsetzung der Wehrpflicht nachdenkt, müssen die Menschen ja halten können. Es hilft ja auch nichts, sie jetzt zum Zwangsdienst zu bringen und nach ein paar Monaten sind alle wieder weg, sondern wir müssen ja den Kern derer, die die Bundeswehr ausmachen, strukturell in Ordnung bringen und aufwachsen lassen, und die ausgebildeten Kräfte müssen ja auch bleiben, müssen dort ihre Perspektive sehen und sich wohlfühlen. Deshalb glaube ich, ist es eine Kombination, leider jetzt schon ein Stück Pflicht zu kombinieren, aber damit zu sagen, wie machen wir den Beruf Soldat auch noch ein ganzes Stück attraktiver.
Glauben Sie daran, dass wir in 10, 20 Jahren sozusagen eine starke Rüstungsbranche haben, die nicht mehr so ein bisschen unter ferner liefen läuft? Ich glaube, wie viele mittelständische Unternehmen da wirklich tätig waren, das liest man ja gar nicht oder hat das jahrelang überhaupt nicht wahrgenommen wahrscheinlich. Glauben Sie, dass man in 10, 20 Jahren sagen wird, der deutsche Mittelstand, da ist Rüstung ein nennenswerter Teil von? Oder zumindest auch für Dual-Use-Produkte, also Menschen, die irgendwie mit dem in diesem Orkus, Unternehmen, die irgendwie in diesem Orkus aktiv sind.
Also 20 Jahre vermag ich jetzt mir wirklich nicht zuzumuten, in die Ferne zu schauen. Ich finde schon 10 Jahre sehr weit. Aber in den nächsten Jahren und nicht nur 3, 4, 5, oder können wir gerne den Zeitraum 10 Jahre nehmen, muss etwas passieren in unserer Industrie. Wir brauchen den Beitrag. Insofern denke ich schon, dass die Rüstungsindustrie einen stärkeren Raum einnehmen wird. Aber Deutschland wird hoffentlich immer noch geprägt sein, auch von anderen starken Industrien, so wie in der Vergangenheit auch. Und im Maschinenbau, im Anlagenbau, in der Automobilindustrie, sodass wir jetzt nicht nur auf die Rüstung plötzlich gucken, sondern dass wir ein etwas balancierteres Portfolio haben an Industrien, die hier ganz selbstverständlich ihre Heimat haben und hoffentlich auch weiterhin gute oder bessere Bedingungen als bisher, jetzt mit Blick auf Investitionen, mit Blick auf Bürokratie, mit Blick auf Energiekosten, haben wir es unserer Industrie ja als Industrieland, dem wir ja auch unseren sozialen Frieden und Wohlstand zu verdanken haben, nicht einfach gemacht in den letzten Jahren. Und deshalb hoffe ich, dass wir in 10 Jahren in Summe eine starke Industrie haben und nicht nur eine starke Rüstungsindustrie.
Susanne Wiegand, vielen Dank für Ihre Zeit und die Ausführung.
Dankeschön.
Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Bleiben Sie gesund und erfolgreich. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt- und -mittelstand.de.